Karls Zukunft des Monats mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Karls Zukunft des Monats. Herzlich willkommen hier in unserer kleinen, feinen Nische, in der wir über Fragen von Zukunft und wie wir sie gestalten wollen nachdenken. Michael Karl ist mein Name. Ich freue mich über jeden und jede von euch, der oder die hier mit dabei ist. Noch mehr freue ich mich über Feedback, sei es hier, sei es über Twitter, sei es über LinkedIn. Hauptsache, wir kommen miteinander ins Gespräch. Diejenigen von euch, die regelmäßig unseren Wochenpodcast hören, wissen, wie es hier im Institut im Moment aussieht. Wir hatten die gute Idee, ein Buch zu machen, weil wir das Gefühl hatten, wir wollen doch einen Beitrag leisten zu der Debatte, wie wollen wir eigentlich die Zukunft nach Corona gestalten? Also nach der akuten Phase der Pandemie. Wenn klar ist, dass wir nicht einfach zurück zu einer alten Normalität wollen, wenn ebenso klar ist, dass wir nicht einfach hinnehmen wollen, dass irgendjemand anders sagt, so ist jetzt die neue Normalität, friss Vogel oder stirb, sondern selbst darüber nachdenken, wie denn? Was haben wir denn gelernt? Wo sind denn Türen aufgegangen in den letzten ein und ein bisschen Jahren, von denen wir vorher noch gar nicht wussten, dass sie da sind? Und durch welche davon wollen wir gehen? Kurzum, wie wollen wir arbeiten, wie leben, wie kommunizieren, wie wirtschaften? Es gibt tausend Fragen. Dazu machen wir gerade einen Sammelband. Die ganzen Manuskripte gehen hier gerade ein, türmen sich, wollen redigiert, bearbeitet, wieder weitergeschickt werden. Und am Schluss, so der Plan, ist Ende Mai ein Buch draus geworden mit Buchdeckel oben und Buchdeckel unten, und wir können etwas auf den Tisch legen, worüber wir dann reden können, streiten, es vielleicht ablehnen, das werden wir sehen. Hauptsache, wir machen's gemeinsam. Das ist die Idee des Ganzen. Creating the Better Normal ist der Arbeitstitel, und ich halte euch einfach via LinkedIn, via Twitter und über all die ganzen anderen Kanäle ständig auf dem Laufenden darüber, wann das eigentlich erscheint und wann wir damit gemeinsam etwas anstellen können. Heute schlagen wir einen großen Bogen der Zukunftsfragen rund um das Verhältnis zwischen Mensch und Digitalität. Wir beginnen mit der Zukunft des Handels. Wir gehen dann etwas tiefer rein in die Frage, was sind eigentlich Daten und warum haben Menschen eigentlich Angst vor Daten und wie sie eingesetzt werden? Und konkretisieren das Thema dann noch einmal in Richtung Medizin, Stichwort Systembiologie, und in Richtung Bildung, dem, wie soll man sagen, ewigen Stiefkind unserer öffentlichen Diskussion. Viel Getöse, viel Gerede, am Ende passiert furchtbar wenig. Und wir haben jemanden im Gespräch, dem kann man alles Mögliche vielleicht nachsagen, aber jedenfalls nicht, dass er nichts machen würde. Ein großer Bogen insgesamt, also von daher genug der Vorrede. Wir fangen direkt an. Das erste Thema: die Zukunft des Handels, in diesem Fall Lebensmittel-Einzelhandels, führt uns ausgerechnet nach Osthessen. Für diejenigen, die noch nicht da waren, ich kenne Menschen, die behaupten, man habe dann auch nichts verpasst. Es gibt jedenfalls relativ viel Gegend und vergleichsweise wenig, was sich dazwischen befindet. Viel Wald, unendliche Weiten und so weiter, wir kennen das alles. Darin, in Dorf, in kleiner Stadt, in mittelgroßer Stadt, findet sich neuerdings etwas, das sieht aus wie eine überdimensionale Holzrolle. Freundlich angestrichen, sieht eigentlich ganz sympathisch aus, an den beiden schmalen Enden Ein- und Ausgang. Und das ist eben dieser Handel. Und das Besondere ist, darin finden sich keine Menschen, jedenfalls keine, die etwas verkaufen wollen. Ein völlig autonomer Laden, der der alltäglichen Versorgung dient. Gleichzeitig, ich meine, das kann ja alleine Amazon, das hat Amazon realisiert, das müssen wir nicht nochmal erfinden. Gleichzeitig ist das erste Feedback auf dieses Projekt ein hochemotionales. Die Leute lieben das. Wahrscheinlich gibt es auch welche, die es hassen. Aber jedenfalls gibt es Menschen, die das wirklich berührt. Ich habe mich darüber mit Arne Schultchen unterhalten. Der sitzt wiederum bequem in Hamburg. Dort ist seine Designagentur Design for Human Nature. Er ist Gründer und Kreativchef und hat sich diese Holzrolle namens Theo ausgedacht. Hat sie entwickelt, wäre wahrscheinlich der bessere Begriff. Und ich habe ihn gefragt, was ist daran jetzt eigentlich die Zukunft des Handels?
Also für uns ist Theo wirklich ein... Ja, wirklich eine Art von Wesen. Und wir haben uns dieses Thema der der Versorgung vorgenommen. Und Theo ist auf eine neue Art und Weise extrem nahbar, wahnsinnig präsent, sehr natürlich, was die Leute auch nah an sich heranlassen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir glauben, wir brauchen eine neue Nähe, eine neue Unmittelbarkeit zu den Menschen. Und das ist nicht die Frage, ob es bedient wird, sondern es ist die Frage, welche Verantwortung, welche Nähe die Leute eingehen dazu. Laden Sie ihn wirklich zu sich ein, lassen Sie ihn so nah an sich heran. Und dafür braucht es sehr, sehr viel Freundlichkeit. Und die haben wir eingebaut, sozusagen, in den, wie du nennst, in die Holzrolle.
Ja. Wie baut man Nähe? Wie baut man Emotionen? Also wie baut man einen Haken, wo ich dann Emotionen dranhängen kann? Das wäre wahrscheinlich die bessere Formulierung.
Genau, also erstmal ist es wichtig, also Theo ist ja ein Kleinflächenformat, also 50 Quadratmeter. Das muss man schon mal erstmal wissen. Also ja. ein sehr kleiner Laden. Dann steht er in urbanen Zwischenräumen, also frei im Raum, wird sozusagen von allen Seiten beobachtbar. Man sieht ihn auch von oben, deswegen hat er auch ein grünes Dach und sozusagen strebt sozusagen der Natur entgegen. Und dieses Gefühl, was wir auf dieser kleinen Fläche erzeugen wollten und erzeugt haben, ist ein Gefühl von unglaublicher Natürlichkeit und auch Großzügigkeit. Und das ist auf 50 Quadratmeter natürlich nicht so leicht. Und das haben wir erforscht und uns dem angenähert, indem wir den Theorierecht um uns herum gebaut haben. Dafür haben wir unsere große Halle und da fangen wir an, wirklich in Pappe zu schneiden und erstmal auch über Projektionen zu schauen, was ist so das menschliche Maß, wenn man sozusagen Reichweiten und Zwischenräume und Höhen sozusagen erfühlt und regelrecht ertanzt. Und dann sind wir Stück für Stück immer weiter in eine Beziehung zu dem Körper gekommen, haben ihn 1:1 aufgebaut, bis er sich sozusagen einmal komplett durch die ganze Halle gestreckt hat und wir in ihm erleben konnten, was wir später den Leuten präsentieren wollten.
Welche Rolle spielt die technologische Seite dabei? Also hätte man dasselbe Ding auch mit ganz klassischem Einzelhandelskaufleuten drin bauen können? Oder ist das schon entscheidend?
Ja, also zu dem Konzept gehört, dass er ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet ist. Und dadurch, dass er eigentlich streng genommen rechtlich ein begehbarer Automat ist, ist das eben halt auch möglich in dem Rahmen der Gesetze. Und deswegen ist er natürlich auch digital ausgestattet und kommt sozusagen ohne Leute aus, wobei man das so nicht sagen kann. Natürlich, er wird genauso betreut und gepflegt und beliefert wie jeder andere Laden halt auch. Und umsorgt regelrecht und umkümmert.
Irgendjemand wird da mal durchwischen müssen und irgendjemand muss neues Zeug in die Regale stellen und all solche Dinge, nicht?
Ganz genau. Aber wie gesagt, die digitale Technik ist natürlich extrem wichtig. Du kommst sozusagen völlig lässig hinein, checkst ein, scannst deine Produkte und bist extrem schnell auch wieder raus. Und ist sehr konvenient, sehr lässig. Und es ist, glaube ich, so dieser Zweiklang, Dreiklang aus Digitalität und der neuen Position und Beziehung im Quartier und dann dieser sehr nachhaltigen, sehr natürlichen Gestalt. Also insgesamt wirkt er extrem freundlich und das ist das Spannende, die Leute wollen regelrecht Verantwortung für ihn übernehmen. Und das tun sie, indem sie ihn erstmal natürlich nicht bestehlen. Das ist die eine Sache, weil auch das ist natürlich möglich, obwohl alles natürlich sensorisch überwacht ist. Aber indem sie ihn eben auch regelrecht pflegen und promoten und unterstützen. Und das lernen wir so aus der Fanpost, die Theo bekommt.
Und das finde ich einen der Punkte, wo ich wirklich sehr hellhörig geworden bin, als ich die Geschichte mir zum ersten Mal vergegenwärtigt habe. Weil wir doch üblicherweise immer wieder erzählt bekommen, Menschen wollen maximal effizient und deswegen ist Amazon so groß, weil ich habe jeden beliebigen Artikel, habe ich morgen zu Hause und immer in derselben Verpackung und es ist einfach, es ist schnell, es ist billig. Das ist das, was Menschen wollen. Du erzählst mir jetzt eine andere Geschichte, dass Menschen genau diese emotionale Nähe suchen.
Ja, absolut. Also das ist jetzt wirklich so natürlich auch eine Frage auch so zurück. Glaubst du oder glauben wir, dass Versorgung auch in neue Beziehungen kommen kann zu den Menschen? Also wir haben Theo so aufgebaut, dass er die Leute auf der einen Seite auch fordert und auf der anderen Seite ihnen ganz viel gibt. Er ist im Äußeren ausgestattet mit so verschiedenen Möglichkeiten, so Social Plugins nennen wir das, hineinzubringen, von der Tauschbibliothek bis zur Fahrradreparaturwerkstatt, bis zum Hundeunterstand oder natürlich auch DHL, Paketbox. Und auch da sind wir sozusagen offen und bereit mit Theo und auch neugierig darauf, was die Leute brauchen, um daraus einen regelrechten Treffpunkt zu machen. Und ich glaube, das ist das Besondere an diesem Wesen. Es ist wirklich ein entgegenkommendes, freundliches Wesen. Und deswegen hat es eben auch diese Möglichkeit, in Beziehungen zu treten.
Und damit sind wir dann ja eben mittendrin in unserem heutigen Schwerpunkt- und Dreh- und Angelpunkt-Thema, nämlich den zahlreichen wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Menschen auf der einen Seite und der digitalen Welt auf der anderen. Soweit Arne Schultchen, Gründer und Kreativchef der Hamburger Agentur Design for Human Nature. Und wer von euch ein paar Minuten übrig hat, geht mal auf seine Seite. Da gibt es viel gutes, zukunftsweisendes Design, woran man sich einfach mal berauschen kann. Gehen wir einen Schritt weiter in das Verhältnis zwischen Mensch und Daten. Ich würde gerne eure Wahrnehmung auf etwas richten, auf einen Effekt, den man fast täglich beobachten kann, sowohl in persönlichen Diskussionen als auch vor allem medial beobachten kann. Sobald jemand aufsteht und sagt, hier, wir haben übrigens ein Thema, wir haben ein Problem, das können wir technologisch lösen, steht ein zweiter oder eine zweite auf und sagt, ja, aber da haben wir ja ein Problem mit dem Datenschutz. Völlig unabhängig davon, ob hier wirklich ein Problem besteht, völlig unabhängig davon, ob das in diesem Fall gelöst ist, gerechtfertigt ist oder vielleicht sogar berechtigt ist, darauf hinzuweisen, mir geht es um den Reflex. Der Reflex sitzt. Der Reflex ist kulturell wirklich tief verankert und bitte um Nachsicht, jetzt wo ich euch einmal darauf hingewiesen habe, es wird euch täglich auffallen. Täglich können wir diesen Effekt irgendwo in der medialen Berichterstattung sehen. Und wenn man ihn einmal erkannt hat, dann erkennt man ihn immer wieder. Irgendetwas ist da zwischen Mensch und Daten. Und diesem kulturellen Phänomen wollte ich etwas mehr auf die Spur gehen und habe mich deswegen an einen Informatiker gewandt, Christian Kersting, Professor an der Technischen Universität in Darmstadt, leitet dort das Artificial Intelligence and Machine Learning Lab. Und ich habe ihn gefragt, was ist das mit diesen Daten? Wie guckt eigentlich er als Informatiker auf das Thema Daten?
Daten sind ja erstmal einfach erhobene Informationen. Und dann können wir uns überlegen, wie wir diese Informationen zugänglich machen, wo wir sie abspeichern, was wir damit machen wollen. Aber Daten an sich, glaube ich, begleiten die Menschheit schon ziemlich lange, zumindest solange wir irgendwie wahrscheinlich schreiben können, also uns selber was festhalten können.
Nun ist das ja aber trotzdem emotional aufgeladen in unserer heutigen Diskussion. Drehen wir es doch mal um. Also die Daten an sich sind es ja vielleicht nicht, sondern unsere Vorstellung, dass irgendwelche Algorithmen, irgendwelche Systeme künstlicher Intelligenz daraus etwas machen, was mir Angst machen muss. Was sieht eigentlich eine künstliche Intelligenz, wenn sie auf mich und dich schaut?
Naja, also erstmal die künstliche Intelligenz gibt es nicht. Also es gibt die Disziplin künstliche Intelligenz und wir bauen da drin ganz verschiedene Systeme. Nur, also das sage ich, weil ich immer möchte, dass man KI nicht vermenschlicht. Das ist keine Entität, das ist ein Forschungsgebiet mit der Zielsetzung, Intelligenz besser zu verstehen, dadurch, dass wir Algorithmen benutzen, um intelligentes Verhalten zu zeigen. Algorithmen, wer davor Angst hat, man kann sich das immer, ist ein bisschen falsch, aber so ein bisschen wie so ein Kochrezept vorstellen und wir fragen uns, wenn ich das und das Verhalten haben möchte, welche Schritte muss ich machen, damit ich dieses Verhalten erzeugen kann? So.
Mhm. Und wenn es mir nicht ganz also gefällt, dann schmeiße ich hier noch ein bisschen Salz dazu oder noch ein bisschen Pfeffer oder ein bisschen Majoran.
Ja, genau. Ne? So kann man sich das vorstellen. Manchmal schmeckt es gut und manchmal schmeckt es schlecht. Und in der Entwicklung von solchen Systemen muss man sagen, schmeckt es meistens erstmal schlecht, weil es nicht funktionieren will. Und weil man dann denkt, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder produziert? Es ist ein ganz langer Weg, ein gutes Rezept zu finden. Aber ich glaube, das ist auch bei Rezepten so. Also die wenigsten Leute haben das Talent, zusammenzuschmeißen und es schmeckt. Zumindest habe ich es nicht. Ich müsste hart dafür arbeiten. Das tue ich aber in der KI auch. So, jetzt, wie sieht eine KI? Ist deswegen eigentlich ein bisschen falsch gestellt, die Frage. Aber für die ist das erstmal nur aktuell, wenn wir so einen typischen Rechner nehmen, 0 und 1. Also es ist schon die Interpretation des Menschen, die da auch eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist auch Teil dessen, was in der Diskussion gerade eine große Rolle spielt, dass die einen meinen, man möchte keinen Menschen mehr dabei haben. Und die anderen meinen, nein, der Mensch ist ganz zentral und der ist auch ganz zentral. So, jetzt erstmal mit diesen Daten, was können wir damit jetzt machen? Also künstliche Intelligenzsysteme können eben auf einmal Dinge aus den Daten lernen, die vorher schwierig waren, per Hand dieser Maschine klarzumachen. Ein ganz einfaches Beispiel sind immer Hund- und Katzbilder. Können wir die unterscheiden? Ja. Und wenn man dann jemanden fragt, versuchen Sie doch mal zu beschreiben, was ist ein Hund und was ist eine Katze, dann wird das ziemlich schwierig irgendwann, insbesondere wenn das nur Bilder sind, wenn man also nicht mit dem Objekt wirklich normal interagieren kann. Und was kann man dann statt es genau hinzuschreiben machen, dass statt des Kochrezeptes zeige ich einfach ganz viele Hunde und Katzen und sage, naja, das ist es, was auch immer das dann genau ist. Darum geht es, warum alle Leute gerne aktuell Daten haben, weil das Beschreiben von komplexen Dingen vermeintlich einfacher dadurch wird. Vermeintlich deswegen, weil wir brauchen entweder sehr viele Daten, und dann kommt es darauf an, was die Daten sind. Also es gibt viele Daten in der Welt, da tauchen auch gar keine personenbezogenen Daten drin auf. Also ich denke vielleicht an solche Sachen wie CERN, wir wollen Elektronen besser verstehen, Atome, da taucht nichts Persönliches auf. Ich glaube, da muss man auch vor Datenschutz sich keine Gedanken machen. Das ist einfach toll, dass wir dort helfen können. Es geht, glaube ich, immer darum, wenn dann plötzlich persönliche Daten mit drin sind. Ich bin kein Datenschutzexperte, bin ich auch ganz froh drum, weil ich glaube, der Job ist gemein. Man sitzt immer zwischen den Welten. Ich glaube, sie wollen was bewahren, was schützenswert ist. Aber ich glaube auch, in vielen Fällen bin ich zumindest selber bereit, gerne auch meine persönlichen Daten zu geben, weil man damit was schaffen kann, was besser ist. Wenn ich zum Arzt gehe und meine Daten in einen generellen Pool eingespielt werden, dann kann dadurch die Medizin an sich besser werden. Und da finde ich, habe ich das Recht zu entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Und ich finde, manchmal ist die Diskussion aktuell so, als wenn der Datenschutz grundsätzlich das verbieten würde. Aber das, nach meinem bescheidenen Wissen, ist das nicht so.
Wir müssten, glaube ich, auch eher über Wege zu Datensouveränität reden und nicht über Einschränkungen und Datenschutz, nicht?
Genau. Und auch sozusagen die Ausbildung auch schon früh in der Schule, das Verständnis zu geben, was ist der Wert von Daten, was sind Daten, was kann ich damit machen, was möchte ich, sodass ich selber entscheiden kann, ist das für mich sinnvoll oder nicht. Und ich glaube, da ist auch die größte Befürchtung, dass man zu schnell sagt, interessiert mich alles gar nicht, ich möchte jetzt den Service von der großen amerikanischen Firma haben und deswegen sage ich zu allem ja. Und deswegen glaube ich, Aufklärung ist ganz wichtig. Mündigkeit, ne? Einfach zu verstehen, ich gebe was weg damit, ganz klar. Aber ich möchte entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Ne? So wie bei Geld. Bei Geld hat es jeder verstanden, wenn ich das Geld habe und ich gebe es weiter, dann möchte ich einen Gegenwert dafür. Und so könnte man das bei Daten eben auch sehen. Da geht die Forschung gerade hin, das besser zu verstehen. Und die aktuelle Diskussion ist deswegen, wenn ich zum Beispiel Gesichtserkennung mir anschaue, möchte ich gerne, dass diese Gesichtserkennung unter Umständen ja auch mit allen Menschen der Welt funktioniert. Und das ist dann schwierig, wenn die Daten gewisse Menschen nicht, sagen wir mal wirklich Menschenbilder, nicht abgedeckt hat. Und das ist eine ganz wesentliche und wichtige Diskussion, wo eben sowohl dann, sagen wir, Soziologen, aber eben auch Informatikerinnen alle zusammenarbeiten müssen, sodass wir dort weiter vorangehen können. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die wir als Gesellschaft eigentlich gar nicht wollen. Aber das ist ja auch normal. Also in der Medizin gibt es Dinge, die wollen wir einfach nicht. In der Physik gibt es das. In der Künstlichen Intelligenz gibt es das auch. Und das ist so ein Spannungsfeld, das wird die Forschung immer weiter vorantreiben.
Sagt Christian Kersting, Informatiker und Leiter des Artificial Intelligence and Machine Learning Labs an der TU Darmstadt. Bildung ist angesprochen, kommen wir gleich dazu. Medizin war zuletzt angesprochen, dabei bleiben wir für einen Moment. Wenn wir das Thema Daten und Medizin zusammenbringen, dann kommen wir zu etwas, wovon Zukunftsforscher schon eine ganze Weile reden, nämlich wie wir eigentlich über Gesundheit, unseren Körper und die Steigerung des Wohlbefindens reden und denken müssen. Wir kämen nämlich zu etwas, was man die Vermessung des Lebens nennen könnte. Wir erheben Daten in einem Bereich, den wir gemeinhin eigentlich für nicht mit Daten erfassbar hielten. Das führt uns dazu, dass wir Modelle bilden können, wie eigentlich unser Leben ist, wie unser Wohlbefinden ist, in einem ganz umfassenden Sinne. Und das wiederum führt uns zur Möglichkeit, zunächst Prognosen aufzustellen, wie wird sich unser persönliches Wohlbefinden weiterentwickeln. Und wer prognostizieren kann, der kann auch steuern, der kann da eingreifen und kann sagen, ich lege bestimmte Hebel um, drehe an bestimmten Schrauben, um mein Wohlbefinden in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, wie es mir gerade wichtig ist. Unter dem Titel »Die Vermessung des Lebens« hat Peter Spork, Wissenschaftsautor, gerade ein interessantes Buch veröffentlicht und das beschäftigt sich mit etwas, was sich als Disziplin inzwischen Systembiologie nennt und genau das meint, was wir gerade beschrieben haben. Das Buch trägt den sehr spannenden Untertitel »Wie wir mit Systembiologie erstmals unseren Körper ganzheitlich begreifen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen«. Das habe ich mit Peter Spork besprochen und ich habe ihn eingangs gefragt, um einfach die Grundlagen zu klären, wenn wir die Vermessung des Lebens anstreben, was eigentlich konkret messen wir da?
Ja, in dem Fall tatsächlich das Leben, alles, was wir kriegen können. Also das fängt an bei den Genen, dem genetischen Code, den können wir schon sehr gut messen. Und hört zum Beispiel auf bei einem Asthma-Spray, wie häufig ich Asthma-Spray nehme, geht weiter bis hin zu psychologischen Daten oder auch soziologischen Daten, kulturwissenschaftlichen Daten. Alles, was mein Leben beeinflusst in irgendeiner Form, müsste ich theoretisch messen, wenn ich dieses Leben systemisch betrachten will. Also die Wissenschaft, die dahinter steht, ist die Systembiologie und die versucht tatsächlich, mein Leben, das ja aus unendlich vielen Beziehungen in einem unendlich komplexen System, als eigentlich ein System, das in ganz viele andere Systeme eingebettet ist, besteht, das mathematisch zu beschreiben. Und dazu brauche ich so viele Daten, wie ich nur kriegen kann und am besten aus allen Bereichen.
Geht es um die Beschreibung meines, deines, eines konkreten Lebens oder geht es um das Messen von dem Phänomen Leben an sich?
Nein, es geht tatsächlich das Ziel der Systembiologie ist tatsächlich, ein Leben, ein Lebewesen, einen Organismus als System zu beschreiben, insoweit zu vermessen, dass man diesen Organismus beschreiben kann. Das gelingt auf der Ebene einzelner Zellen, von Einzellern gelingt es sogar schon halbwegs und bei einfachen Pflanzen, bei Menschen funktioniert es natürlich noch nicht.
Ja, natürlich noch nicht, ist genau das Stichwort, auf das der Zukunftsforscher reagiert. Wie weit sind wir davon entfernt, das zumindest in einem anständigen Umfang tun zu können?
Also die Wissenschaftler, mit denen ich geredet habe für mein Buch, die sagen so, in 10 Jahren sieht die Welt wirklich ganz anders aus. Also die sagen, wir werden in 10 Jahren deutliche Effekte spüren können, auch am eigenen Leib, von dem, was heute die Wissenschaft an Fortschritten einbringt in diesem Bereich der Systembiologie. Es sind ja 3 große Trends, die da zusammenarbeiten. Das eine ist die Möglichkeit, dass wir immer mehr Daten bekommen, also die Datenverarbeitung. Als zweites die Informationstechnik, also die Computertechnik, künstliche Intelligenz, Deep Learning.
Die Möglichkeiten, mit dieser Datenmenge überhaupt irgendetwas anfangen zu können, ja?
Genau, dass man eben diese Datenmenge auch verrechnen kann, mathematisch bearbeiten kann. Also Nicolas Rajewski, mit dem ich gesprochen habe, ganz bekannter Systembiologe, der sagte, wir sind schon lange weiter. Wir haben das Differential hinter uns gelassen. Früher hat die Systembiologie immer nur Differentialrechnungen gemacht. Das reicht heute nicht mehr. Ja. Dazu ist es zu komplex. Und das Dritte, was dann oft vergessen wird, ist, wir müssen auch die Biologie immer besser verstehen. Und also, weil nur Daten und nur KI hilft uns nicht weiter. Wir brauchen auch Modelle. Und diese Modelle werden nur dann gut, wenn wir wissen, wie Biologie funktioniert und wie sie aussieht. Also mechanistische Zusammenhänge haben. Und auch da passieren im Moment wahnsinnige Fortschritte. Man kann auf der Ebene von einzelnen Zellen inzwischen analysieren, nicht nur wie sie genetisch aufgebaut sind, sondern auch epigenetisch, also nebengenetisch, wie die Genregulation funktioniert, welche einzelnen Proteine sie erzeugen, wie sie sich mit Botenstoffen mit anderen austauscht. Und daraus kann man wieder neue Organoide zusammenbauen, also Organe selber züchten. Und man beginnt also allmählich, also die Biologie macht auch unfassbare Fortschritte. Und alles 3 zusammen führt wohl dazu, dass wir in 10 Jahren wirklich einen völlig anderen Blick auf Medizin haben, dass sich die Medizin auch verändern wird und wann die Systembiologie wirklich so weit ist, dass sie unser Leben ausrechnen kann, unser individuelles Leben, unsere Gesundheit sozusagen, das kann ich nicht sagen. 30, 40, 50 Jahre vielleicht.
Ja, ist womöglich ja auch ein Prozess, der Schritt für Schritt funktioniert, dass wir feststellen, Dinge gehen immer besser Und dann erreichen wir irgendwann einen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich es halbwegs vollständig beschrieben.
Genau. Es ist auch so, dass dieser Prozess schon heute begonnen hat. Also ganz viel von dem machen wir tatsächlich heute schon. Wenn ich einen Fitness-Tracker habe und versuche, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, dann ist das schon so etwas wie angewandte Systembiologie. Oder wenn wir in der, weil ich messe das Daten, in dem Fall halt einfach, wie viele Schritte ich zähle, sind auch Daten. Und ich brauche jetzt keine KI, die mir sagt, das ist gut für mich. Aber in 10 Jahren wissen wir vielleicht sehr viel besser, für welchen Menschen wie viele Schritte tatsächlich gut sind. Heute wird das ja sehr Pi mal Daumen gemessen. Also es wird alles immer individualisierter. Und wo wir es auch ganz gut sehen, ist bei diesen Modellrechnungen jetzt in der Corona-Pandemie. Also wenn die, das sind ja Systembiologen und Systembiologinnen, die uns erzählen, wenn ihr jetzt mehr öffnet oder wenn ihr Ausgangsbeschränkungen macht, dann hat das auf den weiteren Verlauf der Pandemie gute oder schlechte Auswirkungen. Und das ist auch schon angewandte Systembiologie.
Ja, am Schluss führt das doch eigentlich dazu, dass wir eine vollständig andere Idee davon brauchen, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen, und wir müssten eigentlich in der Konsequenz unser gesamtes Gesundheitswesen umbauen, richtig?
Ja, also Arbeitstitel meines Buches war Das Ende der Medizin. Das wollte der Verlag so nicht durchgehen lassen.
Aber hätte ich viel besser gefunden.
Also genau das ist das Ziel. Die Medizin, wie wir sie heute kennen, die fährt ja gegen die Wand. Die wird immer teurer, sie wird ungerechter und so weiter. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ineffizienzen, was auch immer, ja.
Genau, und das hat damit zu tun, dass sie gegen Krankheiten gerichtet ist, dass unsere Medizin versucht, Symptome zu bekämpfen und Krankheiten zu bekämpfen. Und wir müssen hinkommen zu einer Medizin, die unsere Gesundheit unterstützt stattdessen. Also die im Idealfall uns so lenkt, dass wir überhaupt gar nicht erst krank werden. Und dazu muss man natürlich den Menschen erstmal als ganzheitliches Wesen erkennen, beschreiben können, modellieren können, im Idealfall vielleicht ein digitale Zwillinge erstellen können. Und dann kann man den Menschen, bevor sie krank werden, sagen, tu doch dieses, lass das oder nimm auch dieses Medikament, das ist ja theoretisch auch denkbar, und dann wirst du diesen Krebs gar nicht erst bekommen. Und das ist das ist die positive oder die Zukunftsvision schlechthin der Systembiologie und der Systemmedizin auch.
Sagt Peter Spork, Wissenschaftsautor. Sein Buch trägt den schönen Titel Die Vermessung des Lebens und sei hiermit, aus ganz nüchterner Perspektive versteht sich, zur Lektüre empfohlen. So, also, in Zukunftsperspektive können wir schon mal einen Haken dran machen. Länger wird das Leben also schon mal und mehr Wohlbefinden kann auch dabei rausspringen. Bleibt die Frage, wird es auch ein besseres Leben? Wird es ein inhaltlich reicheres Leben? Und die Frage mag uns jetzt als Brücke zum Thema Bildung dienen. Schauen wir uns die Bildung an. Nein, schauen wir uns die Bildung nicht an. Wir wissen alle, wie das aussieht. Wir wissen alle, dass es ein Trauerspiel ist, dass wir in Zeiten von Corona sehr deutlich merken, dass wir eben nicht so aufgestellt sind, dass Bildung funktioniert, nicht so aufgestellt sind, dass wir eine Idee davon hätten, was eigentlich digitale Bildung ist, was in Zeiten von Digitalität erforderlich wäre an Lernprozessen, an Organisation von Lernprozessen, nicht einmal an Ausstattung. Und wir alle wissen, einfach so eine halbe Lastwagenladung Laptops vor der Schule abkippen, ist eben nicht digitale Bildung. Das ist einfach nur ein Haufen Laptops vor einer Schule. Wir müssen Dinge anders machen. Aber wie? Gucken wir also nicht auf das, was nicht funktioniert, gucken wir auf das, was funktioniert. Und das Schöne ist, dafür müssen wir gar nicht nach Lettland oder nach Finnland oder wo wir üblicherweise hinschauen. Dafür reicht ein Ausflug nach Karlsruhe. In Karlsruhe stehen viele Schulen. Eine ist nach Ernst Reuter benannt. Deren Schulleiter heißt Michael Palesche und der macht ein paar Dinge anders. Und in meiner bescheidenen Einschätzung, der macht ein paar Dinge entscheidend besser. Hat dafür auch schon alle üblichen Preise bekommen, aber davon jetzt mal ganz ab. Michael, Frage an dich. Wenn der Stapel Laptops vor der Schultür nicht Digitalisierung von Bildung ist, was ist es denn dann? Was macht digitale Bildung aus?
Ich glaube, das zentrale Element, das Merkmal der Kultur der Digitalität ist Gemeinschaftlichkeit, sind partizipative Prozesse, sind gemeinschaftliche Prozesse. Aus Gemeinschaft erfolgt Innovation, aus Gemeinschaft erfolgt eben diese Einbeziehung der unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn man jetzt das auf den schulischen Kontext betrachtet, dann muss man eben genau diese Arbeitsformen, ja, diese Formen des gemeinschaftlichen Arbeitens, des komplexen Problemlösens, das muss das zentrale Element werden. Und jetzt haben wir natürlich im schulischen Kontext genau das Problem, dass unser System, wie es bisher aufgebaut ist, dem völlig konträr läuft. Nämlich, wir haben am Ende des Tages Abschlussprüfungen, die, wenn ich gemeinschaftlich arbeite, durchfalle. Es soll eine Vergleichbarkeit, eine vermeintliche Vergleichbarkeit stattfinden, indem man eine erwartbare Lösung versucht zu erreichen. So. Und das ist natürlich völlig konträr zu dem, was man eigentlich an Kompetenzen in der Zukunft braucht und auch in der Kultur der Digitalität braucht.
Ja, also ich blende jetzt die ganzen spontanen Widersprüche alle aus, die damit zu tun haben, dass wir eben die bisherige Schulkultur so wahnsinnig verinnerlicht haben. Von man muss es doch aber messen und von alleine machen die doch nichts und die liegen doch alle nur voll in der Ecke rum und spielen den ganzen Tag Fortnite und so weiter. Ich bin sehr sicher, du machst genau die konträren Erwartungen und Erfahrungen. Insofern müssen wir das gar nicht weiter vertiefen. Kommen wir zum selber Lernen. Aus meiner Sicht allein deswegen notwendig, weil ja die Menge des Wissens in dieser Welt so unglaublich schnell wächst und gleichzeitig das Wissen eine viel kürzere Halbwertszeit hat. Wir müssen also lernen zu lernen und lernen zu vergessen und bisheriges zu ersetzen durch Neues. Wie machen Schülerinnen und Schüler das oder wie schafft ihr einen Raum, dass Schülerinnen und Schüler genau das lernen können?
Ja, wir haben uns selbst verpflichtet, dass wir zumindest den Versuch starten oder unser Ziel gesetzt haben, dass wir bewusst sogenannte Selbstlernphasen im Lernkontext einbauen. Das bedeutet, wir versuchen ein Drittel der Lernzeit der Schülerinnen und Schüler vielleicht in einem klassischeren Format, wie du und ich das in der Schule erlebt hast, durchaus mit Inputphasen zu ermöglichen. Denn ein guter Lehrvortrag kann ja auch durchaus begeisternd sein. Ja, wenn jemand damit mit Begeisterung von dem Thema erzählt, das weißt du wie ich auch, wir halten ja auch Vorträge, dann kann man Menschen für was begeistern. Das ist total wichtig und das ist auch gut
so. Jedenfalls geben aber wir uns gemeinsam dieser Illusion hin, dass uns das gelingen kann. Ja, genau.
Genau, so, wir versuchen es zumindest. Ja, genau. Das zweite Drittel ist sicherlich das Drittel, in dem es genau um dieses gemeinschaftliche Arbeiten geht, um diese kooperativ-kollaborativen Arbeitsphasen. Und das dritte Drittel ist genau das, was du ansprichst. Es geht um Selbstlernphasen, an denen die Schülerinnen und Schüler eigenständig wirklich auch für sich arbeiten nach ihrem eigenen Lerntempo, bei dem sie sich ihre eigenen Ziele setzen, bei denen sie, ja natürlich, es zunächst mal nicht gelernt haben, aber einen Lerncoach bei uns an der Seite haben. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin hat eine Lehrerin oder einen Lehrer an der Seite, die spätestens alle 2 bis 3 Wochen mit ihr über den Lernprozess spricht, bei dem dokumentiert wird, wie es läuft, bei dem der Schüler sich, die Schülerin sich eigene Ziele setzt, ja, und quasi so lernt, sich Wissen anzueignen und für den Lernprozess Verantwortung zu übernehmen. Und sicherlich brauchen wir auch eine gewisse Allgemeinbildung. Aber ich denke, so Dinge wie Neugierde ist ein ganz zentrales Element. Und das sind, glaube ich, Dinge. Und die kann ich natürlich dann schaffen, wenn ich aber den Schülerinnen und Schülern eben auch die Möglichkeit gebe, eigenständig ihren Lernprozess zu steuern, dass sie Erfolgserlebnisse haben können, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie sich selber etwas vornehmen. Das steigert die Motivation. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn da einer, ich sag mal ganz bewusst jetzt, vorne steht und ihnen sagt, so, jetzt schlag mal bitte Buch auf Seite 30, macht Aufgabe 1 bis 3, so. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Habt ihr eigentlich, würdest du sagen, mit diesem Ansatz, den ihr verfolgt, erwartbar weniger Schwierigkeiten mit den aktuellen Bedingungen von Remote Learning und Schulschließungen und Ähnlichem? Ich meine, wenn Schülerinnen und Schüler ohnehin gewohnt sind, selber zu lernen, dann findet es jetzt halt woanders statt. Oder bin ich da jetzt zu optimistisch?
Nein, das sind tatsächlich Beobachtungen, die wir genauso machen. Unsere Schüler können einfach besser eigenständig lernen, weil sie gelernt haben, Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. Und vielleicht ein Beispiel, das es ganz deutlich macht an dieser Stelle. Wir haben 2-mal im Jahr sogenannte Bilanzgespräche. Das sind also Gespräche, bei denen wir die Eltern einladen, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen oder Lehrer, die bei uns Lernbegleiter haben, beziehungsweise Coaches noch dazu. Und dann geht es um das Kind und den Lernprozess. Und da ist es so, dass das Kind dieses Bilanzgespräch eröffnet. Das heißt, es ist Aufgabe des Kindes, das Gespräch zu eröffnen und von seinem Lernprozess zu berichten. Und die Erwachsenen hören erstmal zu. Während du das wahrscheinlich auch kennst, ein Elterngespräch in der Schule, da hat die Lehrerin oder Lehrer gesagt, ihr Kind ist aber so und so und so. Ja, und meistens war das Kind noch nicht mal dabei und konnte sich dazu äußern. Und wir drehen das quasi um. Das heißt, die Verantwortung in die Schülerhand zu geben des Lernens ist eben ein zentrales Element. Und das hilft natürlich jetzt in der Pandemie. Übrigens, wir sind ja schon diesen Schritt weiter jetzt, dass wir eben gerade Settings entwickeln. Was passiert denn nach der Pandemie? Wie kann es jetzt eigentlich weitergehen? Was sind die nächsten Schritte? Da kann ich gerne auch noch davon berichten.
Ja, bleiben wir sofort dabei. Also was wären denn die nächsten ins Positive, in Entwicklung gewandten Learnings aus der aus diesen pandemischen Erfahrungen, die wir gerade alle machen?
Ja, also ich glaube, das kann man auf zwei Ebenen eigentlich ganz klar machen. Wir haben gelernt, wir haben sogar drei Dinge, die wir gelernt haben. Ein Learning war sicherlich, dass wir festgestellt haben, ich dachte, wir wussten das vorher auch, aber die Pandemie hat es deutlich aufgedeckt, dass eigentlich nicht immer jedes Kind zu jeder Zeit in der Schule sein muss, an 5 Tagen die Woche. Sondern es gibt Kinder, die rückgemeldet haben, auch ich kann zu Hause besser lernen, es läuft wunderbar, die wunderbare Ergebnisse abgeliefert haben. Und da wäre ein Learning auch zu sagen, warum nicht in Zukunft ein Modell zu entwickeln, klar, das ist das Thema Schulpflicht, aber in dem bestimmte Kinder an 1 oder 2 Tagen in der Woche zu Hause oder wo auch immer lernen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, wo auch immer. Corona hat gezeigt, wir können überall lernen. Das macht jetzt offensichtlich. Und ein Learning ist jetzt eben, und das ist genau das, was wir gerade machen, wir suchen jetzt Lernorte im Quartier, in unserer Stadt und machen sie sichtbar auf einer interaktiven Karte. Es gibt vielleicht leerstehende Büroräume, die aber eine tolle Infrastruktur haben, bei denen eben Kinder, die zu Hause das nicht haben, hingehen können, um dort zu lernen. Wir flankieren das mit Studierenden der pädagogischen Hochschule, die die Orte bespielen quasi. Aber es gibt Makerspaces, Bibliotheken, die auf einmal das Angebot erweitern. So, und jetzt ist eben Schule ein Lernort in Zukunft, aber eben nicht mehr der alleinige. Und das dritte Learning ist vielleicht auch aus Corona, dass wir eben die Lernorte eben auch in den virtuellen Bereich verlagern. Wir entwickeln gerade mit einer Firma aus dem Schwarzwald, mit dem Simity, einen virtuellen Coworking-Space. Ich glaube, sowas gibt es aktuell auch deutschlandweit noch nicht in dieser Form. Und das wird sicherlich eine andere Ebene sein, dass wir in Zukunft eben Bereiche haben werden, an denen wir analog zusammenkommen. Dann werden wir aber gleichzeitig bespielen virtuelle Räume und die sich zwar einfach ergänzen, sodass ich aber, und jetzt sind wir wieder bei der Kultur der Digitalität, eine Öffnung der Schule, eine noch größere Partizipation habe, weil ich eben jetzt mal wirklich groß gedacht die Weltgemeinschaft einladen kann, um an Prozessen der Schule zu partizipieren und sie zu beteiligen und die dann quasi in diesen virtuellen Raum hole, der gleichbedeutend ist wie ein analoger Raum. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Erkenntnis.
Sagt Michael Palesche, Leiter der Ernst-Reuter-Gesamtschule in Karlsruhe. Ich glaube, in diesem Leben wird es nicht mehr gelingen, einen dieser Podcasts zu machen und dabei insgesamt unter einer halben Stunde Länge zu bleiben. Wen das stört, bitte um Entschuldigung. Es gibt halt immer so viel zu bereden. Heute haben wir über die Zukunft des Handels gesprochen und uns Theo angeschaut. Wir haben über Daten nachgedacht und was eigentlich den kulturellen Reflex ausmacht, dass wir Angst vor Daten und Algorithmen haben. Klammer auf, müssen wir nicht, jedenfalls nicht prinzipiell, Klammer zu. Wir haben uns mit dem Begriff der Systembiologie beschäftigt, was aus Sicht der Zukunftsforschung ein wirklich ganz gutes Label ist dafür, worüber wir ohnehin schon längere Zeit reden, nämlich eine wirklich digitale Medizin, die sich auf Gesundheit fokussiert und nicht mehr auf die Abwehr von Krankheiten und aus einem solchen Negativbild herauskommt. Stichwort negativ. Bei der Bildung haben wir es genauso gemacht, nicht auf negativ schauen, sondern auf positiv und haben uns von Michael Palesche von der Ernst-Reuter-Schule aus Karlsruhe berichten lassen, wie er eigentlich eine moderne Bildung denkt und warum an seiner Schule die Schülerinnen und Schüler erheblich weniger Schwierigkeiten haben, mit den Bedingungen von Corona umzugehen. Ein voller Sack Zukunft, wem das nicht reicht. Wir machen das Ganze ja auch noch ausführlicher. Alle diese Gespräche gibt es in voller Länge in unserem Wochenpodcast Karls Zukunft der Woche. Den gibt es zusammen mit noch ganz viel Material rund um diese Themen, Thesen, Grafiken, alles das, was wir sozusagen erstellen, was wir erzeugen, stellen wir auf unser Portal karlszukunft.de mit Minus dazwischen oder ohne karls-zukunft.de. karlszukunft.de führt alles zur selben Adresse. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut, wenn ihr dort mitmacht, wenn ihr dort euch beteiligt, einbringt oder eben gleich bei LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Wir finden uns schon, wir reden drüber, wir streiten drüber, wie die Zukunft sein soll. Und genau das ist doch unsere vornehmste Aufgabe, unserer Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft nachzukommen. Bleibt gesund, wir hören uns bald wieder.
Sie hörten Karls Zukunft des Monats, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.